Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Herzlich willkommen. Wir grüßen Sie hier live im Humboldt-Forum in Berlin. Schön, dass Sie da sind heute. Und natürlich einen schönen guten Tag in die ganze Republik am Radio oder auch im Podcast. Die Deutschlandfunk Kultur Radioshow aus dem Schloss, aus dem wiederaufgebauten Hohenzollernschloss mitten in Berlin. Heute mit einem von mir sehr geschätzten Gast, auch wenn er es mir nicht immer leicht macht als Moderator. Er ist Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Viel gefragt in Fernsehen und Radio zur Analyse der deutschen Politik. Albrecht von Lucke, herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Herr Frenzel. Freue mich sehr, wieder da zu sein.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages. Ein großes Ereignis steht ja da auf der Agenda in Rom oder in der Vatikanstadt, um genau zu sein. Die Beerdigung des emeritierten Papstes Benedikt der 16. Josef Ratzinger, unser deutscher Papst. Man muss vielleicht gar nicht mehr sagen als die Taz heute. Ratze in Frieden. Ich zeige das hier gerade mal hoch. Oder, Albrecht von Lucke?
Ja, es ist beredt, dass die Taz übrigens ja nach Wochen, die wir jetzt den Tod von Benedikt auch besprochen haben, diverse Male, dann in den alten Ironie-Style zurückfällt. Ratze in Frieden, da ist die Taz ja fast drin. Die Taz hat ja das Slogan der Tatze auch drin gehabt. Also, aber die Ironisierung zeigt eins. Ich glaube, neben dem historischen Ereignis, es war der erste Papst, hat dieses Ereignis viele dann doch auch ein Stück weit kalt gelassen, weil er emotional viel weit weg war von vielen Menschen. Und die Taz ist ja nun nicht gerade als ein religiöses Blatt bekannt. Insofern erlaubt sie sich diesen Spaß. Man kommt ja manchmal drauf.
Letztes Mal, er geht nicht so weit für sich,
waren den Spaß. Nein, ich finde, ich hätte es nicht gemacht. Das ist die Taz. Aber es ist die Taz und man kann das machen. Es ist, wie gesagt, ja auch seiner sehr gewürdigt worden und man hat seiner gedacht. Ich finde bloß eins bemerkenswert. Wir hatten, glaube ich, bei einer der letzten Sendungen ja viele große Todestage zu gedenken. Und der große Sportler Pelé starb fast einen Tag gleichzeitig. Und jetzt dachte ich am heutigen Tage, eine kleine Parallele, heute starb Rosi Mittermeier. Ja. Und das finde ich interessant. Jetzt guck, ich merke man im Publikum sofort, das rührt in einem Maße, glaube ich, viele Menschen weit mehr. Erstens ist sie sehr jung gestorben, 72 Jahre. Also verglichen mit dem Papst, der ein biblisches Alter erreicht hat, dessen und auch nun sehr gedacht wurde, kann man sich sowas erlauben wie die Taz. Trotzdem, wir wollen ja auch drauf, was heute politisch stattfindet. Und das ist ja schon wieder ein großer Aufmarsch, der gegenwärtig stattfindet.
Aber in der Tat, also Rosi Mittermeier, Goldrosi, ja, das war wirklich eine Nachricht, die heute, glaube ich, viele überrascht, also auch im traurigen Sinne erschüttert hat. 72 Jahre jung, ja, in der Tat. Der Papst, der emeritierte Papst, 95. Ich finde ja interessant, das ist vielleicht noch eine politische Dimension, die gesamte deutsche Staatsspitze ist ja heute bei der Beerdigung. Also nicht nur der Bundespräsident, der Bundeskanzler, Bundestagspräsidentin, Bundesverfassungsgerichtspräsident. Habe ich jetzt jeden vergessen?
Bundesrat?
Ja, glaube ich. Ja. Aber was ich ja beachtlich fand, die sind alle im gleichen Flugzeug dahin geflogen. Jetzt könnte man sagen, löblich, ja, Klimaschutz und dergleichen, aber ich glaube, die Amerikaner hätten die Krise bekommen nach dem Motto, oh Gott, die gesamte Staatsspitze in einem Flugzeug.
Ich würde sogar sagen, eigentlich ist es aberwitzig. Aber man kann natürlich sagen, bei einem so heiligen Ereignis wird dem Flugzeug nichts passieren. Also man kommt ja aus...
Das hat schon die polnische Regierung damals gedacht.
Man kommt aus der Ironisierung nicht heraus. Aber ich will mal sagen, wenn wir es politisch werten, taucht die Frage ja auch auf, warum muss eine Regierung, also mit dem Kanzler, eine Regierung, die ja nun auch nicht gerade für überschäumende Religiosität bekannt ist... gucken Sie doch mal an, wer hat denn den christlichen Eid geleistet? Kein einziger. Der Kanzler ist seit Jahren aus der Kirche ausgetreten. Das letzte Regierungsmitglied, das nennenswert von der Kirche gemacht hat, im letzten Jahr war Christian Lindner, der auch schon lange aus der Kirche ausgetreten ist.
Er hat die Kirche auf Sylt noch genutzt.
Die hat er sehr genutzt. Das war ihm ein wunderbares Equipment. Aber ich will damit nur sagen, ich glaube, es gibt einen ganz anderen Grund, ganz trivialen Grund. Es ist doch klar, dass natürlich Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, mit großem Aplomb natürlich hingefahren ist. Und ich glaube, es herrscht eine gewisse Angst seitens der Regierung, dass im nächsten Tag die großen Schlagzeilen manch bekannter Boulevardpresse lauten würde, Söder war da, wo war Scholz? Also ich glaube, das sind zum Teil ziemlich triviale innenpolitische Gründe, die dazu bewegen, zu sagen, wir fliegen alle. Denn eigentlich, ich sag's mal überspitzt auch da, man kann es ja ironisch gar nicht manchmal nur übertreffen, Herr Steinmeier konnte ja gleich weiterfliegen. Der fährt jetzt gewissermaßen die große Staatspräsident Rieden, er war gerade bei Lula. Also Brasilien, auf dem Abstecher jetzt nach Rom und dann kommt er irgendwann zurück, wenn nicht zwischenzeitlich wieder jemand stirbt. Also man hat den Eindruck, es ist gegenwärtig eine gewisse fliegerische Leistung. Und ich sage das deswegen auch so ironisch, man hat den Eindruck, es ist im Lande ja nicht zu wenig los. Und das war ja schon oft so. Es ist im Lande nicht zu wenig los, als dass man sich nicht auch den hiesigen Problemen sehr zuwenden müsste. Und darauf kommen wir ja vielleicht dann noch im ernsteren Teil. Aber das jetzt nur am Anfang.
Albrecht von Lucke, ich habe nicht zu viel versprochen. Er moderiert sich im Zweifel von selbst ab an dieser Stelle.
Ach so,
auch.
Das war ein Übergriff. Entschuldigung.
Wir lassen Ratze jetzt in Frieden. Gibt auch genug Themen mit Konfliktpotenzial. Zum Beispiel die Frage, wie sehr die Krawalle in der Silvesternacht unsere Gesellschaft oder, wenn man es größer machen will, unsere Demokratie herausfordern. Das ist unser Thema gleich. 2023 ist ja noch recht jung und wir hatten so gedacht, ach wunderbar, wenn noch nicht so viel los ist, dann nehmen wir uns mal das Thema vor, dass Sie, meine Damen und Herren, also Sie in der Gesamtheit, die Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova gewählt haben als Denkfabrik-Thema dieses Jahr, die wehrhafte Demokratie. Und dann kam die Silvesternacht hier in Berlin, nicht nur in Berlin, aber vor allem auch in Berlin, die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr. Und jetzt sitze ich hier mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, der gleich gesagt hat, als wir kurz vorher drüber sprachen, na, da haben wir doch ein trauriges Beispiel. Aber würden Sie so weit gehen, Albrecht von Lucke? Ist das gleich auch ein Angriff auf die Demokratie?
Ja, aber selbstverständlich. Und alleine, dass Sie das so fragen, zeigt ein Stück weit, dass wir den Grundwert der Demokratie in gewisser Weise schlicht gar nicht mehr so präsent haben, wie er uns präsent sein müsste. Jede Wehrhaftigkeit der Demokratie steht und fällt mit der Tauglichkeit des Gewaltmonopols. Wenn ein Gewaltmonopol in einem Staat erodiert, und das ist ausdrücklich das gewesen, was nicht nur in Berlin, sondern in anderen Teilen dieser Republik passiert ist, dass Polizisten, aber auch Leute, die sich freiwillig in den Dienst des Staates gestellt haben, Feuerwehrleute, in einer Radikalität angegriffen worden sind, dann stellt das die Frage auf, wie weit ist der Staat noch in der Lage, die Sicherheit, nicht nur übrigens der Bürgerinnen und Bürger, das ist das höchste Gut, aber auch seiner eigenen Leute zu verteidigen. Und wenn dieser Staat diese Macht verliert, dann ist die Wehrhaftigkeit der Demokratie absolut in Frage gestellt. Es ist kein Zufall, dass die ganze Verfassungsgeschichte, die Staatsbildungsgeschichte bei Thomas Hobbes angefangen damit beginnt, dass die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, ihre Macht, um dem Bürgerkrieg zu entgehen, dem Staat übertragen, der damals bei Hobbes natürlich dann sehr eigenmächtig, autoritär und autokratisch regieren konnte, aber aus dem Bedürfnis, dem Bürgerkrieg, dem Hauen und Stechen zu entfliehen, gesagt haben, wir brauchen den Staat. Erodiert dieser Staat, ist das Gewaltmonopol eines Tages weg, dann ist die Demokratie quasi offen. Dann ist es ein GAU. Und deswegen ist das, und das haben wir uns, glaube ich, in den letzten Jahren, die wir uns immer sehr stark bewusst gemacht haben, unsere Demokratie funktioniert noch, haben wir das uns gar nicht bewusst gemacht, dass das Gewaltmonopol der Anfang jedes Staates und damit auch jeder dann funktionierenden Demokratie ist.
Aber glauben Sie, den Applaus sollen Sie haben. Und genau, bevor ich jetzt hier in die Debatte einsteige, will ich das auch gleich mal sagen, weil das klingt dann ja häufig so relativierend. Und ich glaube, das sitzt uns allen in den Gliedern, ne? Diese Bilder, wenn da auf einmal Dinge reingeworfen werden in offene Krankenwagen. Also ja nicht so diese Gewaltexzesse, die es ja auch immer gab, wenn es die Polizeigewalt war, die Staatsmacht, ja irgendwas Anonymes, sondern wirklich Menschen, die ja dafür da sind, zu helfen, Brände zu löschen, andere Leute ins Krankenhaus zu bringen. Also das mal vorweg gesagt, ich glaube, da sind wir uns alle einig und ich habe auch niemanden in der Debatte gehört, der das irgendwie wegwischen will. Ich habe mich bloß gerade gefragt, als Sie das so hergeleitet haben, was geht wohl in diesen Köpfen vor derjenigen, die das gemacht haben? Also geht da so viel vor, dass man auch wirklich sagen kann, ja, da wird etwas in Frage gestellt, die Autorität des Staates, oder geht da einfach vielleicht auch unglaublich wenig vor? Sind das ganz individuelle Ventile, die da sich irgendwie öffnen müssen? Also letztendlich dumme Jungs.
Das ist eine meines Erachtens an der Dramatik völlig vorbeigehende Banalisierung. In den Köpfen geht insofern nichts vor, weil Sie gefragt haben, Relativierung des Staates, der Autorität des Staates, weil der Staat in den Teilen gar keine Autorität genießt. Das ist das Problem. Wir haben gegenwärtig eine Situation, in der in erheblichen Teilen, und ich will das deutlich sagen, diese Silvesternacht ist nur ein Symptom für eine viel grundsätzlichere Krise der Autorität des Staates, die übrigens alle anderen Gewalten zum gewissen Maße auch betrifft. Nicht nur hier in dem Fall die Exekutive, sondern auch die Judikative und die Legislative. Wir haben einen Autoritätsverlust des Staates in den letzten Jahren. Ich glaube, dieser Autoritätsverlust droht weit größer zu werden.
Bei wem? Wenn ich mal fragen darf, bei wem? Sagen Sie es in der Breite?
Na, gucken Sie sich doch mal das Reichsbürgerphänomen an. Ja. Ein Reichsbürgerphänomen, das darf man alles nicht vergessen. Wir kommen quasi, ich sag mal, böse vom Regen in die Traufe. Wir haben in den letzten Wochen alleine eine Summierung von Ereignissen, die so grundsätzlich die Frage aufwerfen, wie weit wird das Gewaltmonopol des Staates akzeptiert? Und ich will nur 3 Tage vorausblicken. Sie werden ab Montag mächtige Diskussionen über das Phänomen Lützerath haben und über die Frage, ist es legitim, ein Dorf gegen das staatliche Gewaltmonopol mit massiven Kräften zu verteidigen? Frau Neubauer hat zum Kampf um Lützerath aufgerufen. Das ist ein anderer Fall. Ich will das nicht. Da gibt
ja, ich wollte gerade sagen, welcher eine Haken darf einfach nur Lücke. Also es gibt ja auch eine lange Geschichte. Also ich meine, nehmen Sie, wenn man mal zurückblickt, also auch in die bundesrepublikanische Geschichte Schwabing, ne, oder also ne, wo Halbstarke nannte man die, glaube ich, damals noch, ne, ordentlich natürlich geprügelte haben. Ja. Man kann die 68er-Geschichte muss die auch nicht immer nur als heroische Geschichte des Aufbruchs erzählen. Da gab es vielleicht auch ein paar Leute, die ganz gerne mal einen Stein geschmissen haben. Der 1. Mai in Kreuzberg. Also wir haben da ja auch eine gewisse Tradition von manchmal politisch aufgeladenen Dingen, also wo letztendlich auch eine politische Botschaft mit drinsteckt und manchmal aber einfach ganz banale Gewalt, die sich Bahn bricht.
Ja, aber das ist ja kein Grund, um in einer neuen Situation, und das macht ja das eigentliche Problem aus, in der der Staat in einem ganz anderen Maße in der Kritik steht. Also, weil er offensichtlich zum Teil auch an die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit gerät. Wir haben ja gleich noch andere Themen, die alle auch in dem Themenbereich angesiedelt sind. Was kann der Staat leisten? Er kann offensichtlich die Transformation, die die Regierung sich vorgestellt hat, gerade nicht leisten. Er kann offensichtlich die deutsche Infrastruktur kaum in Ordnung halten. Er kann offensichtlich das, was eine Demokratie im Kern ausmacht, nämlich den Output zu leisten, dass das Land funktioniert, dass die Leistungen erbracht werden, die die Leute vertrauensvoll in diesen Staat sein lassen. Das kann er in einem gewissen Maße nicht mehr leisten. Und das ist in der alten Bundesrepublik nie der Fall gewesen. Die alte Bund, na gucken Sie sich doch, die 70er haben es uns wunderbar gebracht. Die RAF beispielsweise, konkrete Sache. Oder auch die 68er, extremen Ausbreitung. Die 68 waren ja eine breite Bewegung. Viele sind ganz brave sozialdemokratische Lehrer gewesen und haben danach, Schröder war es übrigens, war nicht Lehrer, war Jurist, aber viele andere seiner Kohorte haben irgendwann dann wackere Staatsämter übernommen. Die Grünen haben auch als ein gewisses Resozialisierungsprojekt, nachdem sie zum Teil in radikalen K-Gruppen waren, haben sie irgendwann begriffen, wir wollen diesen Staat doch dann lieber begrünen. Und sind übrigens heute die größten Verteidiger des Rechtsstaats und werden massiv angegriffen, weil sie begriffen haben, genau das, was ich sage, zuallererst geht es um die Verteidigung auch von Institutionen.
Aber darf ich an der Stelle gerade mal einen Sprung machen, lieber Albrecht von Lucke, wenn Sie das gerade so beschreiben, ne? Also diese wunderbar integrierten Steineschmeißer von damals. Wenn wir uns jetzt diese Jugendlichen angucken, und da sind wir auch vielleicht nochmal bei einer ganz spannenden Debatte gerade, wie klar man Dinge benennt, ja. Haben Sie da die Hoffnung, dass das übrigens die Minister von übermorgen sind?
Weil da, Nein, das ist ja gerade ein Teil des Problems. Sie sprechen ja wunderbar einen Teil des Problems an. Lustigerweise hatte die 68er-Kohorte das ganz große Glück, dass die sich manches leisten konnten, was heute auch kaum mehr denkbar gewesen wäre. Da konnte ein Joschka Fischer noch Polizisten zusammenschlagen und wurde anschließend Minister und Außenminister.
Minister in damals haben aber auch die Polizisten ein bisschen mehr geschlagen. Ne, muss man sagen.
Die Polizisten waren ganz genau, das darf man nicht vergessen. Das ist der entscheidende Punkt. Das würde ich mal sehr deutlich machen. Ich bin der Letzte, ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, der die 68er-Revolte in ihrer grundsätzlichen Berechtigung eines Bruchs mit einem postfaschistischen Staat, der in den autoritären Strukturen der Polizei hochgradig autoritär war, der das nicht auch aufgebrochen hätte. Also der Tod von Benno Ohnesorg, den haben hat selbst die FAZ damals, eine ja nun wahrlich nicht linke Zeitung, als einen Ausdruck des fast postfaschistisch, weil eine Polizei so brutal auf die Demonstration das einschlug. Das hat also Konsequenzen gezeitigt, die dann auch nachvollziehbar waren. Aber, und das ist der springende Punkt, wir haben im Zuge von 68 eine derartige Liberalisierung der Gesellschaft erlebt, auch eine Bereitschaft, den Staat in vielen Bereichen, das finde ich auch richtig, durchlässig zu machen, divers zu machen, wie wir so schön sagen. Dass aber mittlerweile der Staat in einem Maße Autorität verloren hat und eine neue Studie, die will ich hier an dem Punkt mal erwähnen, die sehr interessant ist. Eine Studie, Sie haben sie alle auch besprochen, von Oliver Nachbey und Caroline Amlinger. Die Studie, die sagt, wir haben heute nicht mehr nennenswert die Autorität des Staates, wie es klassische deutsche Tradition war. Übrigens nicht nur gut, deutlich gesagt nochmal. Sondern wir haben so etwas wie einen libertären Autoritarismus. Und dieser libertäre Autoritarismus bedeutet, dass man letztlich nur noch eine Autorität in diesem Staate anerkennt, das ist man selbst. Und dieser libertäre Autoritarismus ist keineswegs nur bei den Steineschmeißern in Kreuzberg und Neukölln zu Hause. Der ist auch in den Reichsbürgeretagen zu Hause. Der ist in Etagen zu Hause der Bestverdienenden. Das ist ja kein Zufall, dass sich beispielsweise ein Teil des Adels mittlerweile abwendet, weil er einmal erlebt hat, dass zum Beispiel sein Eigentum im Osten nicht zurückgegeben wurde. Es hat einen großen Knacks mit dem Rechtsstaat gegeben für diese Schicht. Und da finden so schnelle, man beschreibt das mittlerweile als sekundenschnelle Abwendungen vom Staat statt. Auch in der Corona-Zeit haben wir das Phänomen von Corona-Abwendung vom Rechtsstaat erlebt, das in einem hohen Maße irritiert. Und da gibt es so etwas wie den Verlust von Autorität der staatlichen, rechtsstaatlichen Institutionen. Und das ist ein riesiges Problem, wenn wir, und das erlebe ich, und das glaube ich, werden wir alle erleben, in den nächsten Jahren in ganz, ganz tiefes Fahrwasser kommen, weil die Probleme viel, viel größer werden. Sowohl die Auswirkungen des Krieges, aber vor allem auch die Auswirkungen der Klimakatastrophe, die werden den Staat in Deutschland fordern, wie wir das in den letzten 75 Jahren nicht erlebt haben.
Jetzt müssen wir an dieser Stelle aber doch mal ein bisschen ins Positive uns drehen, lieber Albrecht von Lucke. Wenn ich Ihnen zuhöre, merke ich eins, wahrscheinlich wollen Sie sich gar nicht drauf einlassen auf diese Frage, Müssen wir darüber reden, wer das da gemacht hat, welche Gruppen das waren?
Natürlich müssen wir das.
Müssen wir das? Weil das ist ja, ich habe das mal wieder als den großen Eiertanz wahrgenommen zum Jahresbeginn.
Ja.
Und mit ganz interessanten klassischen Frontstellungen. Da gibt es diejenigen, die sofort eine Verbindung herstellen, sagen, naja, das sind die einschlägigen Stadtteile. Noch bevor die Polizei überhaupt was gesagt hatte zu der Herkunft der Täter, Nationalitäten, war halt klar, gut migrantisch geprägt, muss klar sein, ist ein Zusammenhang. Da gibt es aber die andere Seite, die von vornherein sagt, sobald man das nur anspricht, das ist ja schon im Prinzip die erste Stufe des Rassismus, dass wir diese Verbindung herstellen. Ich würde mir ja einen klugen Weg dazwischen wünschen, dass man ernsthaft die Frage stellt, gibt es da Zusammenhänge? Gibt es Dinge, über die wir reden müssen? Oder gilt das? Wir haben ja jetzt unsere regierende Bürgermeisterin hier in Berlin, Franziska Giffey, auch die Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, die beide gesagt haben, hey, das ist halt unsere Jugend, das ist die Zusammensetzung der Gesellschaft heute, macht's nicht so kompliziert.
Ja, das ist natürlich aber eine völlige Banalisierung einer Bürgermeisterin, regierenden Bürgermeisterin, die übrigens jetzt ja wieder regierende Bürgermeisterin werden will, absolut im Wahlkampf befindlich und von daher natürlich nichts anderes zu tun hat, als die Hände weg von Berlin zu lassen. Also bloß nicht an Berlin rühren, das ist ein gesamtbundesrepublikanisches Problem. Das ist es übrigens auch, aber es ist in Berlin total ausgeprägt und sehr viel stärker ausgeprägt. Und ich will Folgendes sagen, ich finde es ganz verheerend und Sie können es ja auch konkretisieren. Ich habe mich, Sie fragen immer so schön, über was haben Sie sich ein bisschen geärgert? Natürlich habe ich mich über die gestrige Sendung auch bei Ihnen ein Stück weit geärgert, weil der geschätzte Soziologe, den ich wirklich schätze, Herr Zick, Sie haben die Sendung ja auch gehört, Andreas Zick, ja, sofort gesagt
Dienstag
hat,
genau,
absolut,
ja,
am Dienstag, sofort in absoluter Abkehr von der überhaupt nur Überlegung, könnte es sein, dass in migrantischen Kreisen, die übrigens natürlich nach allen erwiesenen Zahlen weit stärker beteiligt waren, übrigens auch in einem hohen Maße Nicht-Deutsche, um es mal auf Berlin konkret zu konkretisieren, in Berlin waren 150 jetzt ergriffene Straftäter, von denen waren 100 Nicht-Deutsche.
Ja.
Und darunter, auch das muss man sich auch bewusst machen, 25 offensichtlich syrischer und 25 afghanischer Abstammung. Und da ist es ein Problem, das fällt ja auf uns zurück. Ich will nur deutlich machen, mir geht es nicht darum, Personen zu diskreditieren.
Also Sie wollen nicht sagen, es liegt in der arabischen Kultur, dass sowas passiert.
Natürlich nicht. Der Staat muss sich aber folgende, Sie müssen sich doch mal Folgendes bewusst machen. Was trifft es für eine Aussage? Dass unser Staat, der so liberal ist und als den wir ja als Liberalen verteidigen wollen, wir sind doch alle bereit, ihn grundsätzlich als einen Rechtsstaat ihn zu verteidigen. Aber dass er offensichtlich bei Menschen, die aus den brutalsten Kriegsgebieten kommen, sofort die Bereitschaft wächst, hier können wir in einem Staat, der uns Fluchtort ist, der uns Aufenthalt wird, hier können wir das dann alles machen. Das haben übrigens einige auch gesagt, was wir dort gewohnt sind. Das kann es nicht sein. Und damit fällt diese Frage auf uns zurück und es ist ganz verheerend. Ich sage das sehr deutlich. Das habe ich eben gestern bei Herrn Zick und ich schätze ihn ja, ein kluger Integrationspolitiker, Wissenschaftler. Es ist ganz verheerend, wenn man sofort sagt, wir haben hier keine speziellen Probleme, dann wiederholt sich das gleiche Problem der Silvesternacht von 2015, dass man ein Problem geleugnet hat und damit genau den Rechtsradikalen, den Rechtspopulisten von AfD und anderen in die Hände gespielt hat. Das ist grundverkehrt. Man muss die Probleme benennen und dann müssen wir sie angehen. Und das heißt nicht, dass man hier irgendwelche Gruppen diskreditiert, sondern eigentlich, und das will ich ganz deutlich sagen, ich habe es ja auch deutlich gemacht, es ist eine Frage an uns alle. Wo ist das Staatsbürgerbewusstsein in dieser gesamten Gesellschaft? Darum geht es. Aber darum geht es natürlich, die Probleme konkret zu benennen und auch genau zu gucken, wo sind sie sehr unterschiedlicher Art? Wo wachsen Leute von vornherein gar nicht als deutsche Staatsbürger auf? Und das gibt es erwiesenermaßen hier in Teilen Berlins. Oder wo gibt es eine Abkehr, und das will ich auch nochmal deutlich sagen, gerade der absolut Bestsituierten, die längst sich neoliberal in andere Bereiche abgesetzt haben, ihr Geld auf anderen Inseln parken und sich längst sagen, im Zweifel kann ich Deutschland auch verlassen. Das ist ein Grundproblem.
Es sind nicht alle in Rom heute. Einer ist weiterhin in Norwegen. Und das muss ich Albrecht von Lucke gar nicht sagen, ne, wer das ist. Weiter auf Shoppingtour, Robert Habeck.
Wusste ich heute wirklich nicht. Aber jetzt haben sie mich richtig überrumpelt.
Ja, okay, ja? Dass mir das mal gelingt.
Ja, aber absolut. Was shoppt der? Kauft neues Gas.
Ich vermute, Gas eben, und das richtige Zukunftsding, Wasserstoff.
Wasserstoff, natürlich.
Aber es ist ja auch mal schön, dass er auch mal in der Demokratie vorbeischauen darf, ne, für so eine Shopping-Geschichte. Ja, ne?
Durchaus.
Es gibt ja Handlungsbedarf, leider. Also das ist jetzt der ernste Teil bei dem Thema. Wir haben gerade jetzt relativ frisch zum Jahresbeginn, gerade gestern Zahlen bekommen von einem wichtigen Think Tank, einer wichtigen Denkfabrik in diesem Bereich der Agora Energiewende. Die sagen, es sieht gar nicht gut aus mit dem deutschen Klimaschutz. Das Problem ist natürlich ganz stark die weitere Kohlenutzung, aber auch nicht nur. Es ist auch ganz stark der Verkehrssektor. Und da, Stichwort Habeck wieder, gab es ja auch was Bemerkenswertes, fand ich, dass nämlich Robert Habeck so über die Ressortgrenze hinweg auch erstmal zum Jahresbeginn gesagt hat, lieber Volker Wissing, in Klammern FDP, mach mal deinen Job. Oder überinterpretiere ich das?
Nein, das interpretieren Sie durchaus richtig. Sie müssen bloß, so macht es ja die Sache vielleicht noch runder, die Geschichte vom Anfang erzählen. die Attacken, und das macht es ja so dramatisch, kommen natürlich seit Monaten, seit Wochen aber allemal aus Reihen der FDP. Die Attacke kam von Volker Wissing, der Habeck und die Grünen frontal konfrontierte mit der Tatsache, dass uns natürlich tatsächlich Strom fehlt. Wissing sagte das aus dem Bereich natürlich der dem Verkehr, dafür ist er zuständig, indem er sagte, wir wollen eine Verkehrswende zur E-Mobilität, wir brauchen mehr Strom. Und dann natürlich sofort die Forderung, lasst uns die AKWs länger laufen. Und jetzt gibt es eine ganz für die Grünen, aber auch für uns alle fatale Konstellation, dass die Mitteilung der Agora, Energiewende, übrigens deren Vorgänger mittlerweile bei Robert Habeck im Ministerium sitzt. Das sind also enge Beziehungen. Aber die selber sagen müssen, die von Habeck betriebene Energiewende wird beileibe nicht die Energie zeitigen, weil wir weder schnell genug die Windräder aufbauen, geschweige denn die Solarenergie in dem Umfang herstellen können, wie es ausgeschrieben ist. Übrigens ein massives, wir wollen das ja alles heute, ich jedenfalls hab's interessant, wir können es ja alles unter dem Thema wehrhafte Demokratie stellen.
Aha, das auch?
Ah, natürlich.
Warum?
Ja, kann ich Ihnen sagen. Wenn eine Regierung die Maßgabe ausgibt, wir setzen uns eine Latte auf 2 Meter, sie springt aber nur 1 Meter hoch, ist es ein verheerendes Bild.
Aber
das
ist das
nicht Grundprinzip? Gabriel zu Recht sehr früh erkannt.
Aber ist das nicht Grundprinzip, lieber Albrecht von Lucke, ist das nicht Grundprinzip von Politik?
Nein, leider nicht. Frau Merkel hat sich leider keine Ziele gesetzt und war damit sehr klug. Sehr klug. Frau Merkel hat fällt auf uns zurück. Aber Frau Merkel war da viel klüger. Das Erwartungsmanagement von Frau Merkel sah so aus, dass sie sagte, es bleibt, wie es ist. Und sie werden sich von mir gut fahren lassen. Und sie fahren mit mir gut. Sie hat nie sehr konkretisiert. Gabriel hat das übrigens sehr, sehr klug, ist als Stratege, sieht man Gabriel auch irgendwann sehr erkannt. Wir dürfen nicht Vorgaben machen, die wir alle reißen. Und diese Koalition ist jetzt schon derartig im Hintertreffen. Das hat ihr die Agora-Energiewende klar bescheinigt. Das hat ja Gründe. Jetzt kommt der entscheidende Punkt.
Aber darf ich mal kurz nachfragen, lieber Albrecht von Lucke, wollen Sie dann eigentlich die Methode Merkel empfehlen, dass man sagt, man soll gar nicht erst so große Erwartungen schüren? Könnte man ja machen in Politikbereichen, wo man sagt, weniger ambitioniert ist auch okay. Aber wir reden jetzt gerade über den Klimabereich. Und da weisen ja nicht nur junge Menschen, sondern auch andere zu Recht darauf hin, da gibt es einfach eine Agenda, die ist abzuarbeiten, wenn wir nicht im wahrsten Sinne des Wortes untergehen wollen.
Es ist schön, dass Sie das wollen. Ich wünsche es mir auch. Ich schreibe seit 20 Jahren über diese Notwendigkeit des Ökologischen. Da hätte ich mir in den 16 Jahren unter Merkel weit mehr gewünscht. Gar keine Frage. Das waren 16 verlorene Jahre. Nur ist das große Problem.
Das ist jetzt aber auch hart.
Nein, natürlich war es das. Natürlich, wir müssen uns das schon bewusst machen. Ich meine, das ist doch ganz klar. In dem Augenblick, wo der Atomausstieg vonstatten gegangen ist und man sich nur auf russisches Gas verlassen hat und eben nicht in erneuerbare Energien gegangen ist. Das ist der Kardinalvorwurf, der völlig berechtigte Kardinalvorwurf der Grünen, ist diese Zeit völlig verschlafen worden. Mhm. Und Putin hat ja genau unseren weichen Punkt erkannt. Er hat uns und übrigens den weichen Punkt der Koalition. Er hat diese Übergangsenergie des Gases gekappt. Das ist die Basis des gesamten Funktionierens dieser Ampelkoalition. So bejubelt, wir erinnern uns alle, vor einem Jahr. Große Sache, Fortschrittskoalition. Mittlerweile ist sie eine reine Konfliktkoalition, um es mal deutlich zu machen.
Gut, ich meine, dafür kann sie nichts.
Dafür kann sie eine Menge, weil sie auch in sich selber nicht ständig Konflikt machen müsste. Wenn die FDP nicht ständig auf Konflikt, die macht es ja am stärksten, weil sie Angst hat, übrigens bei den Landtagswahlen unterzugehen. Da wedelt wieder mal der Hund mit dem Schwanz. Der Schwanz mit dem Hund, Entschuldigung. Also Schwanz anderes wäre ja ganz vernünftig. Aber Herr Scholz wedelt leider zu wenig, fällt einem ein. Das ist leider, die Autorität fehlt dann auch. So, damit will ich sagen, die Landtagspolitik dominiert derartig das Auftreten dieser Regierung. Und dadurch wird mit dem Ende des Gases trägt jetzt die FDP, und das war der Anfang von Wissing, trägt einen Streit in diese Koalition, der aber ans Nerv, an das Eingemachte geht. Weil diese Regierung in der Tat nicht in der Lage ist, das umzusetzen, was sie versprochen hat. Und deswegen wird sie jetzt auf der anderen Seite von links, von Fridays for Future und Frau Luise Neubauer gekloppt. Also das ist die fatale Lage der Grünen, aber der gesamten Koalition. Und mein Problem, und deswegen auch da, weil ich sagte so groß, auch die Legislative, also oder beziehungsweise die Exekutive, die Bundesregierung, davor sprachen wir ja über die Exekutive als ausführendes Organ, Polizei, jetzt sprechen wir auch mal über die Exekutive, die Regierung. Solange die Regierung nicht ein einheitliches Bild herstellt, beispielsweise hätte man sich doch wünschen können, Herr Wissing im kleinen Kreis an Herrn Habeck herangetreten wäre und gesagt hätte, wie können wir es denn schaffen, dass ich mehr Strom bekomme?
Dann hätte man eine geschlossene Regierung, die
in der Lage wäre, dieses Problem nicht immer größer zu machen.
Das ist ja wahrscheinlich wirklich die Überraschung oder auch die Enttäuschung, dass das eben nicht gelungen ist. Weil ich meine, wir können noch mal zurückgehen, die Leute haben es halt einfach auch so gewählt. Die Leute haben nicht Rot-Grün mit dicker Mehrheit gewählt, sondern sie haben irgendwas gewählt, was dann letztendlich auch zu einer Ampel geführt hätte. Jamaika können wir schnell abräumen. Wäre in der Hinsicht kein Deutsch schneller gewesen. Gut, okay. Aber dass das nicht geschafft wurde, dass da eben diese Männer und Frauen zusammensitzen und sagen, okay, wie können wir denn aus unserem ideologischen Fundus, den wir auf jeden Fall mitbringen, von Politikvorstellungen, wie man Dinge löst, die gemeinsamen Linien finden und nach vorne denken. Also ich fand das auch sehr interessant, als jetzt Christian Lindner dieses Non-Paper, so heißt es ja erstmal Diskussionspapier, präsentiert hat, wie er die Wirtschaft wieder voranbringen will, habe ich gedacht, wow, das ist ja quasi Copy and Paste aus den 90ern. Das hätte Guido Westerwelle so aufschreiben können.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, ist ein reines Antipapier zum Habeck'schen Ministerium. Ja. Ist auch eine bemerkenswerte Tatsache. Morgen wird es Lindner ja in großem Maße vorstellen. Morgen ist ja Dreikönigstreffen, das große Datum der FDP, Jahresbeginn. Da wird Lindner mit einem Papier nach vorne treten, das im Kern einen absolut schlanken Staat bedeutet. Ein Staat, Steuersenkung, Mobilisierung der Wirtschaft, genau wie Sie sagen. Westerwelle quasi in aktualisierter Form. Habeck hat natürlich ein ganz anderes Wirtschaftskonzept, das einen weit stärker den Staat als Betreiber, als aktiven Staat ins Zentrum stellendes Konzept. Und allein dieser Konflikt zeigt, dass man es mal vulgär gesagt, der FDP seit dem letzten Jahr der Arsch im wahrsten Sinne auf Grundeis gegangen ist. Die FDP hat eine solche Angst, dass sie in dieser Koalition, ähnlich wie in den Westerwelle-Jahren, völlig untergeht. Und dadurch, und das ist das Verhängnisvolle, hat sie ihr Grundkonzept, das immer schon darin bestand, dass sie sagte, wir sind der bürgerliche Teil in einer eher linken Regierung. Wir sorgen dafür, dass die Tassen im Schrank bleiben, damit also hier Grüne und SPD keinen Unfug bereit machen. Mhm. Dafür sorgen wir. Das Projekt hat sie noch in einem Maße radikalisiert. Und sie wird jetzt, das werden wir in den nächsten Wochen erleben, sie wird das Energiethema so auf die Spitze treiben, also die Frage, und die ist ja leider, das ist das Problem der Grünen, das hat ja leider eben auch eine wahre Seite. Da wir dieses Stromproblem haben, kann die FDP ironischerweise jetzt an der Seite der Agora-Energiewende vortreten und sogar sagen, wir sind doch die eigentlich Ökologischen, wir sagen euch, lasst doch die AKWs länger laufen, dann werden wir nicht den brutal schädlichen Kohlestrom weiter verstromen. Denn der war der Grund, das war nämlich der Kern der Agora-Energiewende-Aussage, wir haben zwar geringeren Energieverbrauch, aber wir haben höhere Emissionen, weil wir mehr Kohle verstromen. Und das bringt die Grünen natürlich in eine absolute Malaise und treibt den Spaltpilz regelrecht in diese
Koalition. Aber dieses Bild, ne, Radikalisierung der FDP, ich habe das schon so vor Augen, Strategie. Albrecht von Lucke, wie sich dann die FDP-Minister am letzten Atomkraftwerk festkleben an den Reglern, dass es nicht runtergefahren wird. Wir werden es sehen im Jahr 2023. Wir sind im Humboldt-Forum in Berlin und das darf man, glaube ich, noch da mal dazu sagen, weil ich doch immer mal wieder merke, wenn ich so unterwegs bin, im Lande, aber auch in Berlin selbst, Humboldt-Forum, ja, was war das nochmal genau? Das ist dieser große Kasten, wenn ich das so sagen darf, in Berlin unter den Linden, das wiederaufgebaute Hohenzollernschloss. Außen vor allem, innen ist es ein Ort für Ausstellungen, aber auch für Veranstaltungen, für Debatten. Meinen Kindern habe ich das neulich so erklärt, das ist schräg gegenüber vom Dom. Aquarium, also dem ehemaligen. Wir sitzen hier mit trockenen Füßen, Albrecht von Lucke und ich, schauen auf die Debatten des Tages und sind bei dieser Nachricht. Die USA erwägen die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Frankreich hat angekündigt, leichte Schützenpanzer zu liefern. Zelensky, der ukrainische Präsident, freut sich natürlich, weist darauf hin, dass er jetzt die Panzer westlicher Bauart, das war ja immer genau diese Frage, dass sie jetzt kämen, also auch andere nicht mehr zögern müssten. Albrecht von Lucke, für Olaf Scholz ist das eine Nachricht, die ihn unter Druck setzt?
Nein, das muss man nicht so sehen. Er ist natürlich jetzt, ich würde sogar fast sagen, gezwungen zu liefern, weil seine Argumentation immer darin bestand, ich bin nicht willens, Vorreiter zu sein. Ich liefere gewissermaßen im Geleitschutz. Wenn die Amerikaner liefern, dann liefere ich auch. Und insofern kann man es ganz anders sehen. Es ist eine enorme Entlastung für ihn. Er steigert den Druck, dass er liefern wird müssen. Ich halte es übrigens auch für richtig, grundsätzlich. Aber es wird ihn auch entlasten, weil er sich jetzt mit der Argumentation behelfen kann, dass er sagt, das habe ich immer gesagt. Wenn die Amerikaner liefern, wenn die Franzosen liefern, bin ich auch dabei. Und insofern, es gibt ja, das ist ja vielleicht der wichtigere Punkt, es gibt natürlich auch gute Gründe dafür. Der Grund besteht darin, dass wir momentan erleben, dass dieser Krieg sich derartig in einer Pattsituation verrannt hat, und dass er offensichtlich nicht so schnell vorbei sein wird. Und wenn wir uns gewahr werden, dass wahrscheinlich im Frühjahr die russische Offensive, die Truppen sammeln sich dort gerade, die wieder kommen wird, ohne einen Widerstand, der Putin dazu veranlasst, irgendwann einzusehen, dass er die erhofften Bodengewinne in größerem Maße nicht machen wird, es keine Verhandlungen geben wird, glaube ich, ist dieses Verhalten auch richtig. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass Scholz jetzt eine Position wird halten können, die da lautet, ich liefere nicht. Ich sag nur eins dazu, immer vorausgesetzt, dass wir die Panzer überhaupt haben.
Also, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Puma wollte man nicht liefern. Ja, wir haben natürlich Leopard, nicht? Wir haben ganz andere Kampfpanzer. Es gibt ja diese Kampfpanzer, die ja auch alle von einer Qualität sind, die Ukrainer sehnlichst erwünschen. Und da geht es jetzt eben, vielleicht ist es auch so, da auch, könnte auch eine sehr angenehme Situation sein. Es ist ja wirklich ein Desaster mit dem Puma, muss man sich schon mal bewusst machen. Auch die jüngsten Äußerungen, muss man sich mal vorstellen. Da sagt jetzt das Verteidigungsministerium, ach, das waren alles nur Bagatellprobleme sind alle schnell behoben werden, wir können wieder liefern. Da muss sich jeder Ukrainer, jede Ukrainerin doch fragen, ist ja wunderbar. Ja, auch ein Bagatellschaden, wenn er den Wagen, das Ding flach legt, wird uns nicht helfen. Das heißt, ich will damit sagen, das Glück für Olaf Scholz könnte darin bestehen, dass er jetzt nicht mehr über Jagdpanzer reden muss, sondern über Kampfpanzer. Und der Leopard ist wohl allgemein bekanntermaßen ein recht tauglicher Panzer.
Ich glaube, die interessante Erfahrung, die wir alle teilen, bei den Panzern hat sich herausgestellt, was man auch so von einem privaten Autogebrauch kennt. Je mehr Elektronik drin ist, desto schwieriger wird es. Ne? Aber nochmal, nee, auch nur halb im Ernst. Doch im Ernst. Was ich mich immer wieder frage an so einer Stelle, wenn diese Nachrichten kommen, USA denken nach, Frankreich hat sogar schon beschlossen, dass sie es tun. Telefonieren die eigentlich nicht miteinander? Also ich stelle mir jetzt gerade mal vor, Albrecht von Lucke, ja, also so aus meinem Berufsumfeld, was würde ich tun? Ja, Albrecht von Lucke ist der Präsident von Frankreich, Jagoda Marinic ist die Präsidentin der Vereinigten Staaten, Micky Beisenherz, vielleicht belgischer Premierminister. Ich würde die doch anrufen und sagen, hey, wir müssen jetzt was tun, lass uns das doch gemeinsam beschließen und dann mit einer gemeinsamen Nachricht nach draußen gehen.
Naja, man muss sich fragen, ob Herr Macron die Gelegenheit zur Retourkutsche nicht lieben gern wahrgenommen hat. Es ist ja nicht so, dass Macron noch irgendwie wird vergessen haben, dass er von Olaf Scholz nicht gefragt wurde, als Olaf Scholz nach China reisen wollte. Das heißt, und das ist übrigens auch so fatal und macht auch nicht Europa unbedingt stärker, dass gerade im Konzert der starken Mächte das Verhältnis von Deutschland zu Frankreich, ich rede gar nicht vom Verhältnis von Deutschland zu Osteuropa, was zum Teil durch die Politik von Olaf Scholz und der Regierung zerrüttet ist. Die Polen und viele andere Osteuropäer haben seit langem darauf gedrängt, dass Deutschland sich adäquat beteiligt. Ich meine, Deutschland hat sich ja dann interessanterweise sogar stärker beteiligt, aber alleine, was am Anfang gelaufen ist, 5000 Helme und anderes, hat das Klima derartig zerrüttet, dass
obwohl dort die bestellt waren, ne? Also da haben die Ukrainer wir wollen die Helme, gerne, wir brauchen die.
Ja, aber nicht nur 5000, so 5000, ja, danke. Aber ich will damit sagen, dass Macron sich jetzt revanchiert in fataler Weise. Und eben das gleiche Spiel, ich sag mal, das ist ein europäisch, gesamteuropäisches Problem eines nicht konzertierten Auftretens, weil er sich natürlich daran erinnert, dass weder Deutschland erstmal die Energiefrage gesamteuropäisch gelöst hat. Die Gaseinkäufe wurden national getätigt, haben viele Teile Europas zu sofort höheren Gaspreisen verholfen, was viele andere Staaten als ein großes Problem angesehen haben, weil Deutschland den Markt leer gekauft hat. Das zweite Problem war die nicht konzertierte Aktion in Sachen Einkauf von Waffen. Die haben wir von Amerika bezogen, da hätte Frankreich es auch gerne gesehen, wenn wir stärker konzertiert in europäischen Rahmen. Und das dritte war die Reisediplomatie von Scholz. Also, dass Macron das mit einer gewissen Freude gemacht hat, dass er gezeigt hat, ich bin näher an dem großen Bruder Amerika dran, als vielleicht Olaf Scholz. Das kann man verstehen. Gut ist es trotzdem nicht.
Ja, aber es ist doch eigentlich ist es doch zu klein, oder? Also wir müssten uns doch eigentlich wünschen von den Menschen, die uns regieren, dass sie sowas auch ein bisschen zur Seite stellen können.
Da haben Sie völlig recht.
Und was Sie gerade dargestellt haben, mit Blick auf die deutsche tumbe Europapolitik, da frage ich mich auch, ist das Ego von Olaf Scholz, will der das alleine machen oder ist das einfach kein gutes Regierungsmanagement? Hat er das noch nicht so verinnerlicht, dass man so etwas besser gemeinsam macht? Weil, um nochmal was Gutes über Angela Merkel zu sagen, das zumindest hat sie dann in 16 langen Jahren ja auch drauf gehabt.
Sie hat weit mehr, und da sage ich mal deutlich, in der Kohl-Tradition, der Meister der Einbindung übrigens auch der kleinen Staaten, der Einbeziehung, übrigens auch immer in dem Wissen, dass Kohl wusste, wenn ich nicht die Kleinen auch mitkriege, kriege ich die Stimmen nicht. Für die Einführung des Euro, für die Erweiterung. Der war Kohl. Und es wäre die Einheit, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch schon mal sagen, es wäre ohne die Strickjackenpolitik von Helmut Kohl. Gorbatschow, Sie erinnern sich alle, im Kaukasus, aber auch die Strickjacke mit George Bush. Bush im Ersten,
Wilhelm der Zweite.
Der Zweite,
George Bush. Das war der hier zuletzt war,
Wilhelm der Zweite, George Bush der Erste. Es kommt hier im Commonwealth-Forum, kommt so allerhand durcheinander. Nein, aber ohne diese Diplomatie auf persönlicher Ebene wäre vieles nicht gelungen. Ich will daran erinnern, das fällt einem wirklich sofort ein. Ich war damals lustigerweise auf dem Platz. 9. November, Mauer fällt. 10. November war dieses legendäre Schauspiel auf dem Schöneberger Rathaus. Und da hat in der Situation,
die ungemein von dem
leider schon verstorbenen Herrn Wohlrabe, der Name Wehner machte mal Übelkrähe draus, vielleicht erinnern Sie sich, CDU-Politiker Wohlrabe, der wurde von Wehner als Übelkrähe verurteilt. Alles sank die Deutschlandhymne, verpfiffen von den Deutschen, von den Linken aus Berlin. So, im Hintergrund.
Hat Albrecht von Lucke auch gepfiffen
eigentlich? Nein, gar nicht. Ich stand ziemlich, ich bin Monat davor, ich stand sprachlos und Willy Brandt, ich weiß noch, Willy Brandt versuchte alle zu beruhigen und sagte, seid doch mal ruhig, ist ein historischer Moment. So, aber was passiert im Hintergrund? Im Hintergrund kriegt Kohl einen Anruf von Gorbatschow. Das ist hochinteressant. Er kriegt einen Anruf von Gorbatschow. Und Gorbatschow sagt, weil ihm ja auch Informationen von interessierten Kreisen zugehören, die ihm sagten, hier geht die Republik hoch. Die versuchen, die Botschaft zu stürmen. Kippt diese Stimmung. Und hat Gorbatschow sich bei Kohl erkundigt. Und weil das Vertrauensverhältnis zwischen Kohl und Gorbatschow so war, wie es war, konnte Kohl ihm sagen, hier ist alles in Ordnung, hier bricht nichts. Wäre es anders gewesen, hätten die Hardliner möglicherweise den Gorbatschow auf ihrer Seite gehabt und es wäre ein anderes Verhalten gewesen. Damit will ich sagen, die persönliche Seite in der Politik spielt eine riesige Rolle und dass Olaf Scholz leider, muss man es deutlich sagen, nicht der Meister des Persönlichen, des Empathischen ist, der nicht gerade einen sonderlich menschlichen, zwischenmenschlich geeigneten Umgang hat, ist ein Problem unserer Politik zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Zu Beginn des Jahres 2023, das Jahr, das für uns im Deutschlandradio unter dem Stichwort die wehrhafte Demokratie steht, das ist das Denkfabrik-Thema, das Sie als Hörerinnen und Hörer mehrheitlich in einer Online-Abstimmung gewählt haben. Und wir haben ja hier unser Publikum gefragt, was sind denn eigentlich für Sie die großen Herausforderungen, die Gefahren für die Demokratie? Sie haben uns hier ganz viel geliefert, was wir auch mit in die Redaktion nehmen und auch in diesem Jahr noch mit aufgreifen werden. Und jetzt, lieber Albrecht von Lucke, haben wir einige Zettel hier vor uns. Ist Ihnen schon mal was an dieser Stelle ganz besonders aufgefallen, was Sie gerne aufgreifen möchten?
Ja, das sind alles spannende Fragen. Sehr unterschiedlicher Art. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber soll ich zwei mal? Ach, ich darf nur eine. Okay.
Wir machen dann die zweite danach.
Dann nehme ich dann doch die. Es gibt so viele kluge Fragen, aber ich nehme mal die hier. Die Frage lautet, wegen der Getriebenheit, die wir gerade beschrieben haben. Getriebenheit durch Landtagswahlen. Und auch durch die Tatsache, dass eben die Innenpolitik so stark das Auftreten dominiert, fragt ein Zuhörer, eine Zuhörerin, brauchen wir eine Demokratiereform mit längerer Legislaturperiode und Midterm-Landtagswahlen?
Mhm. Was sagt Albrecht Lucke?
Letzteres ist vor allem ein sehr kluger Gedanke. Also das wäre ja das amerikanische Modell. Wir haben nicht permanente Wahlen, die uns wirklich für mein Verständnis dieses Jahr auch wieder völlig verhageln werden. Ne? Gucken Sie mal an, ich darf das vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Ich habe heute einen ungeheuren Aha-Effekt gehabt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so. Ja, also wir sind ja hier in Berlin, Humboldt-Forum. Ich fahre durch die Stadt auf dem Fahrrad, wunderbar, und komme an Plakaten, Werbeplakaten der Parteien vorbei, die genau in der gleichen Art vor einem Jahr hier auch gehangen haben.
Das sind die Berliner Midterms.
Es sind die Midterms, ja, das ist ja. Berlin wählt ja alles Jahr, jedes Jahr. Wir können hoffen, dass wir am 12. Februar aber Sie müssen sich das vorstellen, das ist leider auch ein Demokratieproblem, man will es gar nicht verulken, aber Sie wissen alle, es sind genau dieselben Kandidaten, die damals antreten mussten. Es wird die genaue Wiederholung, die einzigen, die nicht mehr dabei sind, sind die Gestorbenen. Das muss man auch wissen, dramatisch genug, aber also ich will damit sagen, was bedeutet das? Man kann es ja manchmal fast auch nur noch ironisch begreifen und fassen. Aber was bedeutet die Tatsache, dass wir tatsächlich gestaffelt Monat für Monat Landtagswahlen haben, fast? 4 in diesem Jahr, ja. Also alle 3 Monate. Das bedeutet, dass die Fokussierung auf diese Kurzfristigkeit die Bundespolitik total in Bann schlägt. Und insofern finde ich den Gedanken grandios zu überlegen, warum macht man
alle Wahlen auf einen Tag?
Alle auf einen Tag, das wäre ein Riesending. Hat natürlich auch Probleme, müsst ihr länger drüber nachdenken. Hat eine enorme, allerdings für Berlin ist es gut, weil Berlin kommt ein bisschen aus dem Brennpunkt, dann kann wieder was schiefgehen, dann guckt man mehr auf die anderen ein. Bleiben wir ernst. Diese Zusammenziehung der Wahlen hätte eben den großen Vorteil, es wäre 2 Jahre lang ein Stück weit Ruhe. Und die Regierung könnte, und das ist das Riesenproblem, könnte endlich ein gemeinsames Interesse entwickeln, vor allem die FDP, gemeinsam geschlossen an einem Strang zu ziehen und nicht, und das ist ja der Punkt, ich will die FDP gar nicht verunglimpfen. Die anderen Parteien hätten die Angst auch. Die FDP hat in 4 Landtagswahlen die Sorge, dass sie unter die 5% gerät. Und ich mal noch zugespitzter, dass Lindner genau dasselbe wiederfährt wie Westerwelle. Ein Riesenwahlsieg von 2009 damals und 2013 ist die FDP rausgeflogen. Und wenn ein solches Egointeresse, das ich nicht verunglimpfen will, das ist leider die Fahrtabhängigkeit unserer Demokratie, wenn das aber die Bundestags- und Bundespolitik so dominiert, dann ist es verheerend. Deswegen finde ich den Gedanken gar nicht schlecht.
Dann nehme ich mal hier, können wir vielleicht kurz machen. Mehr Demokratiewagen, Wahlrecht ab 16 Jahren. Ja oder nein, Albrecht von Lucke?
Ja, das finde ich absolut unabdingbar.
Okay, Punkt.
Klar, gut. Ja, ich würde, nein, aber lass mich nur einen Satz sagen. Ich nochmal, viel Grundsätze. Nein, aber das reicht ja nicht. Da müssen wir nur fragen.
Okay, ein Satz mit Nebensatz.
Ja, ein Satz. Und das können wir später mal ausführen. Wahlrecht. Wahlrecht eigentlich für jeden, der bereits gelebt. Weil wir Entscheidungen treffen. Das muss ich bewusst machen. Wenn die Demokratie darin besteht, dass alle, die von Entscheidungen betroffen sind, ein Stimmrecht zu bekommen haben, dann hat jeder, der jetzt bereits lebt, ob er ein Jahr ist oder zwei, weil wir so grundsätzlich Entscheidungen treffen über die Zukunft oder der jetzt lebenden Generation, eigentlich ein Stimmrecht, bei dem man darüber reden müsste, ob die Eltern das nicht stellvertretend für ihre Kinder ausüben müssen können.
Okay. Sie hatten noch einen spannenden Zettel, haben Sie gesagt, die andere Frage?
Ja, es ist interessant hier. Zweite Frage. Wie groß ist die Gefahr, dass rechte, verfassungsfeindliche Gruppen Personen im Staatsapparat Einfluss nehmen und Beamte werden? Was kann dagegen getan werden?
Ein radikaler Erlass.
Fragt Klaus Mürmann. Nein, ich bin nicht für den radikalen Erlass. Ich bin aber interessanterweise, man merkt das ja interessanterweise, wie jetzt so eine Stimmung kippt. Die Kritik am radikalen Erlass war ja absolute Art. Ich habe das nie so ganz geteilt.
Können wir abhaken.
Gut. Also weil ich fand, auch Willy Brandt hatte manche Sorgen, es gab eine Radikalisierung in der Debatte, ist es natürlich schlimm gewesen, es war verheerend für die Politik der SPD, aber heute stellt sich die Frage natürlich schon. Und jetzt wird es natürlich auch sehr ernst genommen. Wie gehen wir denn damit um, dass in der KSK, also unserer Elite-Truppe der Bundeswehr, Rechtsradikale sind? Und auch die Frage, natürlich ist es für Rechtsradikale hochattraktiv, in einen Staatsapparat einzusickern, den man von innen destabilisieren will, den man untergräbt. Und insofern, glaube ich, wird diese Frage, wie steht man zur Verfassung, wie prüft man das und sortiert man tatsächlich Leute sehr frühzeitig aus, was ja jede Organisation auch macht, in vielleicht anderer Weise als beim Radikalen, das ist unabdingbar. Insofern finde ich das gar nicht in dem Maße problematisch, weil tatsächlich die Gefährdung nicht kleiner wird, sondern eher größer, dass gerade bei einer Truppe, die willens ist, die Organisation zu untergraben, das war ja 68 anders. Da ging man ins Schulamt. Heute gehen die Rechtsradikalen in die Polizei und zum Militär, weil dort die Möglichkeit eines Umsturzes leichter gemacht wird. Und da sollte uns die Reichsbürgerentdeckung schon Anlass sein, das ernsthaft ins Auge zu fassen.
Mhm. Ich habe hier noch etwas vor mir. Das knüpft an unser erstes Gespräch und diese Frage der Silvestergewalt. Das Statement hier: Es kommen zu viele Menschen nach Berlin. Die Integrationsmaßnahmen reichen nicht aus. Das heißt, die Probleme sind zum großen Teil ein Versagen der Politik, besonders in Berlin. Und dazu will ich ergänzen eine andere Meldung. Erschütterung der Demokratie durch Clan- und Bandenkriminalität. Was kann der Staat noch tun? Ist die Integrationsfrage auch eine Demokratiefrage?
Ja, natürlich eine riesige Integrationsfrage. Ich habe ja natürlich auch, die Frage kam auch hier beispielsweise, ist Bildung ein zentrales Thema? Absolut zentral, aber man darf trotzdem eines immer nicht, und das ist das, was mir so wichtig war bei heute, wo ich so energisch war, eines nicht vergessen. Ich bin absolut dafür, bei dem Gipfel, Jugendgewaltgipfel von Giffey, wird das ja alles diskutiert. Was sind die Ursachen, warum Menschen sich auch prekär fühlen, warum sie nicht in Teilhabe bekommen und so weiter und so fort. Das ist aber für manche erst die zweite Frage, die auftaucht. Die erste Frage muss, finde ich, lauten, und die drängt sich nach der Silvesternacht so ungemein auf: Warum hat der Staat diese Autorität verloren? Und die betrifft uns alle. Woran liegt es, dass eigentlich viele Menschen, und das, glaube ich, geht weit über die radikalen Jugendlichen hinaus, eine Bindung an diesen Staat verloren haben? Und das, glaube ich, ist eine Diskussion, die wir viel grundsätzlicher führen müssen, die auch die deutsche Geschichte betrifft. Das will ich deswegen auch die schönste Frage noch aufnehmen, wenn ich das darf. Die geistreichste vielleicht, aber interessanteste. Die Zukunft ist bekannt. Was sich ständig ändert, ist die Vergangenheit, Fragezeichen. Und die hat ja einen Sinn, diese Frage, weil man immer wieder fragen muss, was lernen wir aus der Vergangenheit? Und ich glaube, wir haben manche Lehren falsch gezogen und das gilt es zu diskutieren.
Albrecht von Lucke, heute live im Deutschlandfunk Kultur im Humboldt-Forum. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und damit zurück ins Funkhaus.